Fangen wir wieder mit einem kurzen Gebet an.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ich habe schon gesagt, das Thema heute ist ja nicht sehr adventlich, aber es ist halt sozusagen im Verlauf dieser Reihe, wo es um die heißen Eisen der Kirche gehen soll. Das nächste, die generelle Idee dieser Vortragsreihe ist, dass man so die üblichen Vorwürfe, die gegen die Kirche kommen, vielleicht nicht alle entkräften kann. Das wird nicht immer gehen, weil die Kirche natürlich im Laufe ihrer Geschichte auch Fehler gemacht hat. Aber manches, was oft falsch dargestellt wird oder verzerrt dargestellt wird, schon zurechtrücken kann, ist auf jeden Fall sinnvoll, sich auch historisch mit manchen Dingen zu beschäftigen, wie es wirklich war. Und eines dieser klassischen Themen, die immer wieder aufkommen bei jeder Wirtshausdiskussion oder woanders auch, ist die Hexenverfolgung. Warum hat die Kirche so viele Hexen verfolgt und warum war sie da so böse? Wenn man über dieses Thema spricht, kommen immer eigentlich ähnliche Dinge zur Sprache, Dinge, die sozusagen als gegeben vorausgesetzt werden. Erstens einmal, Hexenverfolgung hat im finsteren Mittelalter stattgefunden, typisch, nicht? Zweitens, die katholische Kirche war dafür hauptverantwortlich, vor allem die Inquisition. Und drittens, man weiß so, 9 Millionen Opfer hat es ungefähr gegeben. Das wird eigentlich auch gesagt, vor allem Frauen natürlich sind als Hexen verbrannt worden. Alle diese Dinge stimmen nicht so. Stimmen so nicht. Ich kann das im Verlauf des Vortrags kann ich das ein bisschen sozusagen alles behandeln. Wie war es also wirklich? Erstens einmal, wo kommt der Hexenglaube überhaupt her? Woher kommt dieses Denken, dass da manche Menschen Hexen oder Zauberer sind? Der Dämonenglaube, der kommt schon in der Heiligen Schrift vor. Er kommt vor in vorchristlichen Kulturen. Bis heute zieht sich das in manchen animistischen Religionen. Geht es eigentlich nur darum, sich zu schützen vor irgendwelchen Zauberern, sich mit ihnen gut zu stellen, damit sie ihnen keine Schaden zufügen können. Geht es in weiten Teilen der Welt bis heute. Schon im Codex Hammurabi ist die berühmte Wasserprobe beschrieben, die wir alle kennen aus schlimmen Erzählungen, nicht wie man eine Hexe erkennt, dass man sie ins Wasser wirft. Wenn sie schwimmt, ist sie eine Hexe, wenn sie untergeht, war sie keine. Also furchtbar natürlich. Also das ist alles ja vor christlicher und auch vor jüdischer Zeit. Schon im alten Ägypten hat es Strafen gegeben für Zauberer. Es war verboten, Zauberer zu sein. Das Alte Testament hat auch sehr strenge Strafen gegen Zauberei. Da geht es vor allem darum, dass das Volk Israel, und das ist schon der erste Hinweis auf etwas sehr Wichtiges, nicht die Bräuche der anderen Völker annimmt. Das ist ein ganz wichtiger roter Faden, der durch das Alte Testament sich durchzieht. Das Volk Israel hat eine eigene Berufung und sobald es sich beginnt anzugleichen an die anderen Völker, wird es gefährlich für die Beziehung des Volkes mit dem einen wahren Gott. Ja, man soll nicht versuchen, so zu sein wie die anderen. Die anderen haben ihre Zauberer. Ihr braucht das nicht. Ihr sollt euch nicht dran halten. Auch auf dem 12-Tafel-Gesetz, dem großen Gesetz der Römer, dem Urgesetz, ist die Todesstrafe auf Zauberei gestanden. Ja. Und auch bei den alten Germanen, schon in vorchristlicher Zeit, hat es Hexenverbrennungen gegeben. Ja. Also aus dieser Zeit kommt das überhaupt. Wie ist die Kirche jetzt mit diesen Dingen umgegangen? Was hat die Kirche tatsächlich über Hexen, über Zauberer gelehrt? Für die alte Kirche war es selbstverständlich, etwas Verwerfliches, Magie zu betreiben. Ja, weil man das zu Recht, glaube ich, sind wir uns einig, als einen Aberglaube angesehen hat, dass es dass man sozusagen mit gewissen Riten und sonstigen Dingen Dinge beeinflussen kann. Und aus diesem Grund war es verboten für Christen, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Aber in der alten Kirche hat es natürlich keine Gesetzgebung darüber gegeben, wie Leute, die sich mit Magie beschäftigen, bestraft werden können, weil die alte Kirche ja keine staatliche Gewalt gehabt hat, war selbst in der Verfolgung. Also man hat immer nur sagen können, das ist gegen unseren Glauben. Ja. Mit geistigen Strafen, das hat man halt als Sünde angesehen. Ja. Bei schweren Sünden hat man sich von der kirchlichen Gemeinschaft entfernt. Also auf dieser Ebene wurde es sozusagen behandelt. Und wie dann die Kirche sozusagen sich auch etabliert hat, auch, muss man sagen, natürlich weltliche Macht zugewonnen hat, immer mehr Einfluss gewonnen hat auf die Gesellschaft, hat es immer noch nicht das gegeben, was man landläufig glaubt, nämlich vor der Jahrtausendwende, also da sind wir jetzt im Mittelalter, kommt im Kanon Episcopi, also Kanon ist so die Aufzählung, Zusammenstellung für die Bischöfe, das ist eine Sammlung von Gesetzestexten gewesen vor der Jahrtausendwende, wird Hexerei behandelt, aber nicht so, wie man das glauben möchte, dass es sozusagen, dass man sich überlegt, wie sie bestraft werden sollen, sondern dass es darum geht, dass die sich als Hexer ausgeben, als Zauberer ausgeben, Betrüger sind, andere in die Irre führen, Menschen sind, die auch noch dem alten heidnischen Glauben anhängen. Da ist es vor allem um Verehrer der Göttin Diana gegangen, Verehrerinnen der Göttin Diana vornehmlich, wo man gesagt hat, das ist gegen unseren Glauben. Ja. Also nicht, jetzt, dass man jemanden bestrafen will, weil er jemanden verzaubert hat oder sonst etwas, sondern man ist deswegen, weil es gegen das Kirchrecht vornehmlich, weil man sozusagen andere betrogen hat damit. Dinge vorgegeben hat, die es so nicht gibt. Dieser Kanon Episcopi hat fast 1000 Jahre ausgehalten im Kirchenrecht. Man muss dazu sagen, das Kirchenrecht hat über Jahrhunderte bestanden aus Sammlungen von Rechtstexten, die man eben zusammengestellt hat. Und die haben eben zusammen das Kirchenrecht ergeben. Erst im Jahr 1917 wurde das Kirchenrecht neu aufgesetzt, als Buch herausgegeben. Jetzt inzwischen noch einmal revidiert, 1983. Aber bis 1917, wenn man so will, war das gültig in dieser Form. Im Jahr 1484 hat dann Papst Innozenz VIII. Eine Bulle herausgegeben, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Also wir sind schon weit gegen Ende des Mittelalters, schon am Beginn der Neuzeit. Die hat geheißen Summis Desiderantes Affectibus, wo es wirklich darum geht, wie man sozusagen mit Hexerei, mit diesen Dingen umgehen soll. Die Historiker sind sich inzwischen einig, dass diese Bulle eigentlich vor allem den Sinn gehabt hat, und das kann man auch feststellen in ihrer Wirkung, den Hexenwahn einzudämmen. Also überall dort, wo die Kirche wirklich auch die weltliche Macht ausgeübt hat, das war schon zur Zeit des Kirchenstaates und so weiter, hat es keine Hexenverfolgungen gegeben. Im Kirchenstaat hat es keine Hexenverbrennungen gegeben. Die Hexenverbrennungen und diese Verfolgung, diese Hysterie, die dann auch ausgebrochen ist, wird immer im staatlichen Umfeld gegeben. Die Hexenprozesse waren immer staatliche Prozesse, waren niemals Prozesse, die nach dem Kirchenrecht geführt worden sind. Dort sind sie sozusagen nicht vorgekommen. Oft war das natürlich sehr eng miteinander verwoben. Ja. Oft war Staat und Kirche natürlich sehr eng miteinander und deswegen wird man immer wieder auch Stellungnahmen von Bischöfen finden und so weiter. Teilweise hat es Bischöfe gegeben, die auch staatliche Gewalt ausgeübt haben und so weiter. Also ganz so unberührt davon war die Kirche nicht. Aber das ist schon wichtig, einmal klarzustellen, dass dort, wo Hexenprozesse stattgefunden haben, staatliche Prozesse waren. Und dass der Papst hat eigentlich darauf hingewiesen, oder wollte eigentlich, dass das, was dann eben später passiert ist, nicht stattfindet. Also man kann es historisch feststellen, dort wo diese Bulle sozusagen wirklich Geltung gehabt hat, dort hat es keine Hexenprozesse, keine Hexenverbrennungen gegeben. Heute zitiert man ja vor allem, um darzustellen, wie furchtbar die Kirche sozusagen agiert hat, eine Schrift, die kurze Zeit später erschienen ist, im Jahr 1461, den sogenannten Hexenhammer. Ich habe ihn sogar bei mir liegen. Er ist neu aufgelegt worden, was ich besonders originell finde. Kann man das Taschenbuch heute kaufen, also wenn jetzt jemand Bedarf hat, sich zu informieren, kann man sich das sozusagen informieren. Und hier muss man ein bisschen etwas über den Autor sagen. Der Autor, der womöglich sogar beteiligt war an der Verfassung der Bulle des Papstes, der aber dann etwas gemacht hat, das mit seiner Persönlichkeit auch zusammenhängt, dazu noch gleich mehr. Er hat geheißen Heinrich Kramer und er hat dieses Buch geschrieben, sozusagen als Anleitung für die weltlichen Gerichte, mit sehr abstrusen Ideen, wie man Hexen unterscheiden kann und wie man sie verhören soll und so weiter. Und um diesem Buch Geltung zu verschaffen, hat er die Bulle des Papstes vorangestellt. Und so ist immer der Eindruck entstanden, die Kirche hat also dieses Buch herausgegeben, um zu zeigen, wie mit Hexen zu verfahren ist. Das stimmt aber nicht. Sondern es war dieser eine Dominikaner, Heinrich Kramer eben mit Namen, der dieses Buch geschrieben hat und der diese Bulle nur vorausgestellt hat, damit es sich besser verkauft. Das hat sich auch, mit vielen tausenden Stücken wurde es gedruckt, eine Riesenauflage für damalige Zeiten. Da muss man aber sehr aufpassen, weil natürlich das Buch eines Einzelnen niemals einfach kirchliche Lehre ist. Das muss man vergleichen, wenn heute irgendein Theologe ein Buch schreibt mit seinen persönlichen Ideen, ist das nicht automatisch kirchliche Lehre. Und so muss man dieses Buch des Hexenhammers werten. Er selber war Dominikaner und hat aber sehr oft ordensintern gewaltige Probleme bekommen und gleichzeitig, es gibt Leute, die mit seinem Leben eingehender beschäftigt haben, offensichtlich sehr viele einflussreiche Freunde gehabt, die ihn dann immer wieder rausgeboxt haben. Aber er war mehrmals in Haft, auch angeklagt wegen Unterschlagung von Geldern aus dem Ablasshandel. Ja. Also er dürfte eine sehr sonderbare Persönlichkeit gewesen sein. Im Jahr 1485, 86 wollte er zum Beispiel einen Hexenprozess in Tirol, in Innsbruck anstrengen. Und das hat schon begonnen. Und die Stände in Tirol haben gesagt, wir wollen das hier nicht. Und der Prozess wurde abgebrochen. Der Bischof von Brixen, der damals ja zuständig war, auch für Innsbruck, hat die da angeklagt waren, wieder voll rehabilitiert und er wurde des Landes verwiesen. Das ist ihm öfter passiert, dass man ihn rausgehaut hat. Schließlich wurde er sogar in der teutonischen Provinz der Dominikaner, also deutschsprachigen sozusagen, hat es eine Weisung gegeben, dass die Dominikanerklöster seinen eigenen Orden nicht beherbergen dürfen. Also er hat keinen guten Ruf gehabt, schon damals, das war so bitte ein paar Jahre, nachdem das überhaupt erschienen ist. Und schließlich wurde im 1494 durch die Ordensoberen, also das war bitte 3 Jahre, nachdem das Buch herausgekommen ist, verboten zu predigen und zu lehren. Ja, die Kirche hat eigentlich sehr eindeutig Stellung genommen. Ja, aber heute wird dieser Hexenhammer, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber der kommt immer wieder vor, immer dargestellt, das hat die Kirche sozusagen verkündet. Also wir sehen, wie kritisch die Kirche damals schon gegenüber diesem Werk war. Aber hätte das erschienen können? Nein, ohne Imprimatur wahrscheinlich nicht, aber das ist eben oft ordensintern passiert. Und eben, da hat es wieder einflussreiche Freunde gegeben, so eindeutig war das nicht, aber es war das Werk eines Theologen, wenn man es nicht sagen will. Im Jahr 1500 schon, also hat ihn dann Alexander VI., also auch eine schillernde Papstpersönlichkeit, der wird immer dargestellt als der schlimmste aller Päpste, die wir je gehabt haben, der hat dann noch einmal diesen Kramer zu einem Nuntius für Böhmen und Mähren ernannt. Das ist aber, da ist es auch darum gegangen, gegen Heretiker vorzugehen, die Hussiten, die damals dort ihr Unwesen getrieben haben, hat aber wenig Wirkung entfaltet, weil er dann im Jahr 1505 in Olmütz, also in Mähren, gestorben ist. Man muss aber sagen, dass also die Kirche sich mit der Lehre über Hexen und so weiter gar nicht so wesentlich beschäftigt hat. Ja. Es war eigentlich mehr das, was man heute Zeitgeist nennen würde. Es war wirklich etwas, was in der Luft gelegen ist, am Beginn der Neuzeit wohlgemerkt. Und das ist alles andere als eine rein katholische Sache gewesen, natürlich war es in katholischen Gebieten verbreitet, aber es war eins zu eins bei den Protestanten genau dasselbe. Martin Luther hat sich beispielsweise einmal über das Thema geäußert, ich zitiere, es ist ein überaus gerechtes Gesetz, dass die Zauberinnen getötet werden, denn sie richten viel Schaden an, was bisweilen ignoriert wird. Sie können nämlich Milch, Butter und alles aus einem Haus stehlen. Sie können ein Kind verzaubern. Auch können sie geheimnisvolle Krankheiten im menschlichen Knie erzeugen, dass der Körper verzerrt wird. Schaden fügen sie nämlich an Körpern und Seelen zu. Sie verabreichen Tränke und Beschwörungen, um Hass hervorzurufen, Liebe, Unwetter, alle Verwüstungen im Haus, auf dem Acker, über Entfernung von einer Meile. Und mehr machen sie mit ihren Zauberpfeilen, Hinkende, dass niemand heilen kann. Die Zauberinnen sollen getötet werden, weil sie Diebe sind, Einbrecher, Mörder, Räuber. Sie schaden mannigfaltig. Also sollen sie getötet werden, nicht allein, weil sie schaden, sondern auch, weil sie Umgang mit dem Satan haben. Das war aus einer Predigt vom 6. Mai 1526, die Martin Luther gehalten hat. Und das ist sozusagen das große Argument in evangelischen Gebieten immer gewesen, vor allem, dass die Hexen dann Umgang mit dem Satan haben. Das war dann oft die Anklage, auch vor weltlichen Gerichten, dass man gesagt hat, sie sind mit Satan im Bunde, sozusagen, sie haben den Teufel geheiratet. Ja, sie waren am Hexensabbat, haben sich dort mit dem Teufel eingeladen. Auch die Calvinisten in der Schweiz haben in die gleiche Bresche geschlagen. Also die letzten Hexenverbrennungen in Europa haben immer in protestantischen Gebieten stattgefunden, wo die katholische Kirche es längst abgestellt gehabt hat. Nämlich nicht, dass die katholische Kirche genauso Dreck am Stecken sozusagen, weil sie aus den Menschen besteht auch. Aber es war kein katholisches Problem. Das muss man wirklich einmal klarstellen. Warum man heute immer von der katholischen Kirche nur spricht, dazu später noch. Also man kann sozusagen schon mal sehen, dass dieser Hexenwahn ein Phänomen der Neuzeit ist, erstens einmal. Nicht des Mittelalters. Im Mittelalter hat es praktisch keine Hexenverbrennung mehr gegeben. Das hat erst später angefangen. Es war mehr der Zeitgeist als kirchliche Lehre. Die Kirche hat sich im Lehramt eigentlich praktisch gar nicht dazu geäußert, ja, außer in diesem Kanon Episcopi, wo eigentlich davon die Rede ist, dass die sich als Hexer ausgeben, Betrüger sind und deswegen sozusagen in das Handwerk gelegt werden soll. Es geht quer durch alle Konfessionen, muss man wirklich sagen. Und die Hexenprozesse waren immer staatlich geführt. Waren staatliche Prozesse und waren nicht, und das ist das Nächste, was man in allen Filmen immer sieht, von der Inquisition angestrengt. Die Inquisition, über die ich beim nächsten Vortrag im Jänner gehen will, hat eine völlig andere Aufgabe gehabt. Die Inquisition war für Hexenprozesse nicht zuständig. Wozu hat es die Inquisition gegeben? Inquisition heißt Untersuchung, vom Wortsinn her, und war eigentlich vor allem dann eingesetzt, wenn es um Irrlehre gegangen ist und sollte eigentlich etwas vorbeugen, was vorher stattgefunden hat, nämlich der Lynchjustiz, das beim Hexenwahn natürlich auch stattgefunden hat, dass jemand gesagt hat, der hat was Falsches gemacht und ohne lang sich zu überlegen, hat man sozusagen jemanden schon umgebracht. Und da hat die Kirche gesagt, wir müssen es untersuchen, Inquisition eben, eine Untersuchung anstellen und nicht einfach wild jeden den Mob machen lassen, was er will. Es gibt eine Anweisung von Alexander IV. Aus dem Jahr 1260, wo er an die Inquisition die Anweisung richtet, Hexen, von denen die Rede ist, nicht aktiv zu verfolgen, sondern nur dann, wenn sie angezeigt werden von Menschen. Das vorrangige Ziel der Inquisition soll das die Bekämpfung der Häresien sein. Ja, da war die Inquisition aktiv. Oft wird dann besonders die besonders böse spanische Inquisition genannt, im 15. Jahrhundert. Da muss man auch dazu sagen, die spanische Inquisition heißt auch so, war aber dann, also heißt so wie die kirchliche Inquisition, war aber ein staatliches Instrument, wo der Staat gesagt hat, wir machen das jetzt, wir übernehmen das. Und die spanische Inquisition, die sozusagen das übernommen hat von der Kirche, die ist auch noch immer wieder gegen Hexenverfolgung eingetreten. Also in Spanien hat es wenig Hexenverfolgung gegeben, wegen der Inquisition. Ja. Und wie gesagt, im Kirchenstaat selber hat es gar keine Hexenverbrennungen gegeben. Also das lässt schon einiges erkennen. Wie hat also jetzt ein Prozess stattgefunden? Nochmal, es war staatliche Gesetzgebung. Man hat sich auf die, wie es heißt, die peinliche Halsgerichtsordnung Karls V. Gestützt. Das war sozusagen die Rechtsgrundlage. Allerdings muss man wissen, dass natürlich in damaligen Verhältnissen man das nicht so sehen kann, wie heute ein Rechtsstaat, der funktioniert. Die Gerichte waren also sehr viel autonomer, sagen wir es einmal so. Aber in dieser bayerischen Halsgerichtsordnung des Kaisers waren gewisse Weisungen enthalten. Zum Beispiel hat es nicht den Delikt der Hexerei, der Zauberei gegeben, sondern nur des Schadenszaubers, ja, wo man sagt, jemand hat durch magische Mittel jemanden Schaden zugefügt. Und als Buße dafür war vorgesehen, dass der angerichtete Schaden gebüßt werden muss. Ja. Also es war eigentlich nicht vorgesehen, dass man sozusagen den Hexer oder die Hexe aufgreift und sozusagen ihr den Chaos macht oder ihm den Chaos macht, sondern dass der Schaden wieder gut gemacht wird. Gerade aber diese peinliche Halsgerichtsordnung Karls des V. wurde in protestantischen Regionen natürlich nicht mehr eingehalten und hat den katholischen Kaiser nicht mehr folgen wollen. Dort hat es mehr Todesurteile gegeben, die eben in dieser Halsgerichtsordnung nicht vorgesehen war. Wie hat so ein Prozess stattgefunden? Und man muss überhaupt sagen, man hat sich selten dann überhaupt auch dran gehalten. Also die Gerichte waren sehr viel autonomer. Oder haben sich halt weniger drum geschert, muss man eigentlich eher sagen. Wenn jetzt ein Prozess, das betrifft jetzt alle Prozesse, man hat damals das wie ein Delikt behandelt, wie ein Diebstahl, wie ein Raub und so weiter, hat man das eben auch als ein Delikt behandelt. Es hat damals keine Indizienprozesse gegeben. Es hat damals keine Möglichkeit gegeben, irgendwelche Beweise zu sichern oder sonst etwas. Und deswegen war gängige Vorgehensweise, für uns sehr schockierend, aber so fern sind wir dieser Zeit nicht, wie man vor kurzem wieder erfahren hat, nach dem Bericht über den CIA, über die CIA in Amerika, dass es in 3 Schritten stattfinden sollte, die Wahrheit herauszufinden. Erster Schritt durch die gütliche Befragung, zweitens durch die Territion, wie das geheißen hat, und das dritte durch die peinliche Befragung. Auch die gütliche Befragung heißt, dass man jemanden fragt, ob er ein Geständnis ablegt. Die Territion hat bedeutet, dass man ihm Folterinstrumente zeigt, damit er Angst bekommt und dann vielleicht ein Geständnis ablegt. Peinliche Befragung bedeutet, jemanden zu foltern. Das war gängige Rechtspraxis, Verhörpraxis in allen Prozessen. Vorgesehen war, dass man jemanden nur 3-mal foltern darf. Ja? Und wenn nach 3-mal foltern immer noch bei der Aussage bleibt, sollte das so viel gelten, wie dass es eben nicht war. Wenn er sogar in der Folter standhält. Ausdrücklich waren Hexenproben, was man kennt, nicht? Was im Codex Hammurabi noch vorgesehen ist, dass jemand ins Wasser geworfen wird und wenn er schwimmt, ist er ein Zauberer, wenn er untergeht, nicht. Ja, also das war ausdrücklich verboten. Aber wie gesagt, man hat sich daran nicht gehalten. Vor allem hat man dieses Verbot oder dieses Gebot der 3-maligen Folter höchstens überschritten. Ja, und das ist natürlich dann eine ausweglose Situation gewesen für den, der da in die Fänge der Justiz geraten ist. Ja. Ich habe in Akten einen Hexenprozess oder mehrere Hexenprozesse sozusagen mir angeschaut. Mir ist das in die Hand gekommen. Dieses Beispiel stammt aus der Herrschaft Gutenhag in der Untersteiermark, heute Slowenien. Muss man sagen, eine Herrschaft, die damals die hohe Gerichtsbarkeit besessen hat, also sozusagen bis zum Todesurteil alle Urteile fällen durfte, das war das Übliche. Das war die Familie, die eben dort dann Besitz gehabt hat. Entspricht so dem, was bei uns heute die Bezirkshauptmannschaft ist. Das war eine Verwaltungseinheit. Und deswegen sind diese Akten zugänglich geworden für mich, weil eine Studentin hat ihre Arbeit, Diplomarbeit darüber geschrieben und ursprünglich war ihre Idee, sie wollte das als dankbares Entgegenkommen machen, hat sie aus dem Familienarchiv Dinge zusammengetragen, um sich zu bedanken, weil sie durch das Stipendium dieser Familie studieren konnte heute und hat dann sich fast im Vorwort dafür entschuldigt, dass die Ergebnisse nicht so schön waren, weil was sie da gefunden hat, war eben, wie wir gleich hören werden, nicht so appetitlich. Der Name dieser damaligen Herrschaftsfamilie ist Herberstein. Also ich kann jetzt ruhig mein eigenes Nest beschmutzen, brauche ich niemanden so nahe treten, um die Kirche zu verteidigen. In dieser Herrschaft hat es 1546 den ersten Prozess gegeben. Wir sehen also, wann es begonnen hat. Und danach 30 Jahre lang zum Beispiel gar keinen Hexenprozess. Also es war nicht an der Tagesordnung ständig. Und dann sind Dinge passiert, die, also wie in einem Roman, wie wenn sich das jemand in einem billigen Groschenroman ausdenkt, aber das ist eben durch Akten belegt. Da hat sich einmal der junge Graf verliebt in ein nicht adeliges Mädchen. Und die Mutter war dagegen. Und die Liebe war so stark, deswegen haben sie heimlich geheiratet. Und die Mutter war so wütend darüber, dass sie ihre Schwiegertochter, die sie nicht haben wollte, die aber jetzt verheiratet war mit ihrem Sohn, als Hexe angeklagt hat. Und der Sohn konnte nichts dagegen tun, weil er inzwischen an der Front war, er hat gegen die Türken gekämpft. Und so wurde dann ein Prozess gemacht, in Abwesenheit sozusagen des Mannes, der sich verteidigen hätte können natürlich, oder sich eingesetzt hätte für sie. Und den Prozess geführt hat, ist wirklich wahr alles, den Prozess geführt hat ein Richter, der dieses Mädchen ursprünglich eigentlich heiraten wollte und jetzt furchtbar gekränkt und beleidigt war auf sie, und der hat sie zum Tode verurteilt. Ja. Und so ist die hingerichtet worden als Hexe. Und wie dann der Sohn zurückkommt von der Front, hat er gesehen, was dort passiert ist, hat dort ein schwarzes Kreuz errichtet, als Zeichen seiner Trauer, und ist selbst ins Kloster gegangen. Das Kreuz ist noch lange gestanden. Aber das ist natürlich, wenn man das liest, denkt man sich, das gibt es ja nicht. Es ist wie ausgedacht, aber es ist tatsächlich stattgefunden. Aber Dinge, wenn auch nicht ganz so wie ein Drei-Groschen-Roman, aber war natürlich immer wieder, dass es ausgenutzt worden ist, um irgendwelche persönlichen Rechnungen zu begleichen, die man gehabt hat, wenn jemand sozusagen angeschwärzt worden ist als Hexe. Da ist es überhaupt nicht um den Glauben an den Hexen gegangen, sondern das war die Motivation der Leute. Sehr, also kennzeichnend ist auch ein Prozess, der da beschrieben wird in derselben Herrschaft, der nämlichen Familie, aus dem Jahr 1673, und zwar der Prozess gegen eine Marina Vukinec, wahrscheinlich eine Slowenin, nehme ich an, das ist ja slowenische Gegend dort, auch damals schon gewesen. Und zwar wurde sie auch angeschwärzt. Und da kann man die ganzen Prozessakten lesen, sogar im Internet jetzt einsichtig. Und das ist furchtbar zu lesen. Ich verspare Ihnen jetzt die einzelnen Details. Weil man hatte halt irgendwie Hexerei vorgeworfen. Da kommt nicht heraus, warum. Ich nehme an, es wird ähnlich gewesen sein, dass man irgendjemand eine Rechnung mit ihr begleichen wollte, der Nachbarin oder sonst etwas. Und da geht es dann in den Verhörakten darum, ob sie jetzt sozusagen in ihrer Kiste, die man bei ihr gefunden hat, diese Pflanze, die da drinnen war, verwendet hat, um zu hexen, oder ob das was war, und dieses Tuch, das dort war, da war ein Stück Fleisch eingewickelt, und ob das für eine schwarze Magie verwendet worden ist. Und die hat immer gesagt, das ist nichts daran, das kann man aus den Akten lesen, also von den Leuten, die sie verhört haben, die selber aufgeschrieben haben. Wenn man das liest, denkt man sich, sehr glaubwürdig, dass die einfach das nichts gemacht hat. Und dann hat man sie eben begonnen, zu furchtbar zu foltern. Ja. Grässliche Dinge, das ist alles sehr genau beschrieben, worauf innerhalb von 18 Tagen, wo sie da sozusagen gequält worden ist, sie wirklich den Verstand verloren hat. Und die Leute, die das beschrieben haben, also ihr Richter auch, beschreibt, die hat dann am Ende nur noch Teufel gesehen überall. Ja, sie hat zwar immer noch nicht gesagt, dass sie eine Hexe ist, aber die war natürlich voller Schmerzen und ist wahnsinnig geworden und hat lauter Wahnvorstellungen gehabt. Das ist völlig offensichtlich aus diesen Akten, ja, wenn man die im Original liest. Und sie ist nicht verurteilt worden, weil sie an den Folgen der Misshandlungen dann am 18. Tag in Haft gestorben ist. Also eine grässliche Geschichte. Warum erzähle ich dir aber, netzbeschmutzend, um die Kirche zu verteidigen? Denn gegen Ende heißt dann, wohlgemerkt, da schreibt derjenige, der sie verhört hat, und obwohl ich mich ohne Verzug, wie er gehört hat, dass es ihr so schlecht geht, und obwohl ich mich ohne Verzug zur Täterin begeben habe, ist sie doch inzwischen jedoch bis zu ihrem letzten Augenblick bei klarem Verstand und ohne die Sprache verloren zu haben. Die Dokumente zeigen eindeutig das Gegenteil, dass sie Wahnvorstellungen schon gehabt hat. Ohne die Sprache verloren zu haben, urplötzlich verschieden, sodass es nicht möglich war, ihr mit einem Beichtvater oder anderen geistlichen Mitteln zu Hilfe zu kommen. Und da wird etwas deutlich, was überall bei all diesen nächsten Prozessen war, dass der Ortspfarrer, der zuständige, nächst zuständige gewesen wäre, der war überhaupt nicht einmal eingebunden in diesen Prozess. Der hat den Priester nicht ein einziges Mal gesehen. Es war eine rein weltliche Angelegenheit. Ja. Also das ist furchtbar, aber zeigt natürlich, dass die Kirche selber diese Hexenprozesse nicht betrieben hat. Die bösen Familien schon. Man muss wirklich es sehen als das, was es war, dass da eine Hysterie eine Zeit geprägt hat, die sozusagen die ganze Gesellschaft mitgeschwemmt hat. In anderen Zeiten waren das andere Themen. Wie ist es dann weitergegangen? Die Hexenprozesse sind da so im 17. Jahrhundert langsam wieder abgeklungen. Im Jahr 1692 noch hat es einen Hexenprozess in Salem gegeben, sehr berühmt in Neuengland, in Amerika. Dort wollten Puritaner, die ja geflohen sind, also eine protestantische Konfession, aus England, weil sie dort verfolgt worden sind, so etwas in eine Theokratie aufbauen. Dort hat es in der Gemeinde furchtbare Spannungen gegeben und so wieder durch Verleumdungen sind plötzlich mit einer riesigen Hysterie Leute angeklagt worden, dass sie Hexen und Zauberer sind. 150 Leute wurden inhaftiert, 200 weitere beschuldigt, ja. Wieder wurde auch dort gefoltert, bitte, waren noch nicht die Vereinigten Staaten, aber es war als englische Kolonie sozusagen schon die neue Welt. Und 20 haben dann den Tod gefunden. Ja, das ist ein sehr berühmtes Beispiel, das in Amerika heute oft noch diskutiert wird. Man hat dann im Jahr 1711 eine Generalamnestie erlassen, ja, dass man gesagt hat, sie sind unschuldig gestorben. Sehr interessant, im Jahr 1957 wurde einer der Hexen dann noch offiziell für unschuldig erklärt und vor nicht langer Zeit, im Jahr 2001, hat es eine Unschuldserklärung für die letzten 5 Frauen gegeben. 2001, was natürlich jetzt klar war, das war vorher schon längst klar, aber man hat das relativ lange gebraucht, um es auch wirklich juristisch sie zu rehabilitieren. Ja. In unserem Breiten, 1776, hat wirklich eine ganz große Herrscherin, Marie Theresia, die Hexenprozesse beendet. Sie konnte das. Sie war die weltliche Macht. Und nachdem sie von der weltlichen Macht geführt worden sind, konnte sie es beenden. Danach hat es nur noch in protestantischen Gebieten Hexenverfolgungen gegeben. 1782 hat die letzte Hexenhinrichtung in der Schweiz stattgefunden, im protestantischen Kanton. 1793 hat es noch eine Hinrichtung einer Hexe in Südpreußen gegeben. Und das wird dann immer in der Aufzählung noch dazugefügt, aber das ist eigentlich ein Lynchmord gewesen. 1886 noch hat es auf der Halbinsel Hela, das ist nördlich von Danzig, das war damals auch deutsches Gebiet, heute Polen, haben Fischer eine Frau aufgegriffen und wollten die Hexenprobe mit ihr machen. Jetzt, und dann haben sie ertränkt. Aber das ist auch noch so ein Ausläufer gewesen. Was schätzen Sie, wann es die letzte Verurteilung nach einem Hexenparagrafen gegeben hat in Europa? Wir werden es nicht drauf kommen, im Jahr 1944. Wer schafft das? Welches Volk kann das, wenn nicht die Engländer, in dem Fall ein schottisches Dings? Sehr, fast schon eine originelle Geschichte, nämlich nach dem Witchcraft Act von 1735, also das war sozusagen ein Hexengesetz, wo es eigentlich eher darum gegangen ist, wie die Kirche das immer gesehen hat, Leute zu bestrafen, die Betrügereien betreiben, indem sie behaupten, dass sie zaubern können, ja, hat man im Jahr 1944 eine Frau eingesperrt und ich glaube, sie wurde dann auch verurteilt, aber nicht hingerichtet, weil sie sich als Hellseherin ausgegeben hat und das ist etwas passiert, nämlich sie hat bei einer Seance Dinge gesagt, die wesentlich waren für den damals vorbereiteten D-Day, die Landung der Alliierten in der Normandie und plötzlich hat sie Details darüber gewusst. Man hat nicht gewusst, die konnte das eigentlich nicht wissen. Vielleicht war sie wirklich eine Hellseherin, weiß ich was. Aber die MI5, der englische Geheimdienst, hat also sicherheitshalber gesagt, die müssen wir kassieren und haben nach einem Gesetz gesucht und haben sie also als Hexe eingesperrt. Das ist also damals noch gegangen. Winston Churchill hat das Gesetz dann 1951 abgeschafft. Aber das war sozusagen das letzte Verurteilung nach einem Hexengesetz in Europa. Ist natürlich jetzt ein bisschen zum Belächeln, aber wir wissen, wie viel Leid damit passiert ist. Man hört immer wieder, dass es in Europa zwischen 6 und 9 Millionen Opfer gegeben hat. Das ist historisch nicht haltbar. Man geht heute historisch begründet von einer Zahl zwischen 40.000 und 60.000 Opfern des Hexenwahns aus, was natürlich auch nicht wenig ist, aber schon eine ganz andere Zahl als 6 bis 9 Millionen. Woher kommt diese Zahl? Und das ist sehr spannend, wenn man sich damit beschäftigt, woher das kommt. Und zwar hat niemand anderer als die Nazis ein großes Interesse gehabt, die Hexenverfolgung zu historisch aufzuarbeiten und haben das wirklich auch mit historischen Mitteln gemacht, haben eine riesige Kartei angelegt über einzelne Hexenprozesse, die gibt es noch, wo man das sozusagen dokumentiert hat, wie diese Hexenprozesse stattgefunden haben, haben in dieser Forschung auch mit einbezogen eine Publikation von einem gewissen Gottfried Christian Voigt aus dem Jahr 1786, der von diesen 6 bis 9 Millionen spricht, aber der hat einen Fehler gemacht, weil der hat einen Ort behandelt und gesagt, so viele Hexenprozesse hat es in diesem Ort gegeben, das waren aber überdurchschnittlich viele, und hat nur von einem Ort dann hochgerechnet auf ganz Europa. Und ist deswegen zu einer völlig falschen Zahl gekommen, weil natürlich, wie heute weiß man es eben besser. Aber diese Zahl wurde sehr wohl verwendet, weil was war das Interesse der Nazis? Wird bis heute falsch in der Literatur zitiert. Also heute liest man noch in Geschichtsbüchern von 6 Millionen, obwohl es historisch längst widerlegt ist. Was war das Interesse der Nationalsozialisten? Der Heinrich Himmler, der Chef der SS, hat diese Studien beauftragt aus zwei Gründen. Erstens einmal hat man etwas gesucht, was man gegen die katholische Kirche verwenden kann. Und hat auch das kommt aus dieser damaligen Zeit, hat sich bis heute gehalten, dass er gesagt hat, die katholische Kirche hat das gemacht. Ja, weil die katholische Kirche für die Nazis ein sehr ernstzunehmender Feind war. Es waren in manchen Gebieten des Deutschen Reiches, also mehrheitlich die Bevölkerung katholisch, waren gläubig und so weiter. Und das haben die Nazis gemerkt, das ist langfristig nicht kompatibel mit ihrer Ideologie. Man musste die katholische Kirche in irgendeiner Weise aushebeln. Eines dieser Mittel war, die Kirche zu desavouieren, dadurch, dass man ihr sagt, für diese Verbrechen ist die Kirche verantwortlich. Schaut, wem ihr danach lauft. Es wirkt bis heute nach. Wie ich es gezeigt habe, war die katholische Kirche selbst, abgesehen davon, dass es Katholiken waren, die es getan haben, aber die Kirche als Amtskirche, wie man das so nennt, eigentlich nicht wirklich beteiligt an den Hexenprozessen selbst. Das waren staatliche Prozesse. Und das Zweite, was man verfolgt hat, war, man wollte ja etwa einen Ersatz schaffen für die katholische Religion, die eine wirklich deutsche Religion wollte man schaffen. Das Christentum war ja bei genauerem Hinsehen etwas Furchtbares aus der Sicht der Nazis. Es war eine rein jüdische Geschichte, die da das ganze Volk geprägt hat. Das musste natürlich verhindert werden. Man konnte es noch nicht so offen machen, der Widerstand wäre zu groß gewesen. Aber langfristig, das weiß man aus vielen Dokumenten, wollte man im Deutschen Reich es durch ein Neuheidentum nach germanischem Urbild sozusagen ersetzen. Und da sind die Hexen sehr gut gekommen, weil das waren sozusagen die alte germanische Religion, die geblüht hat. Und wer hat sie kaputt gemacht? Die katholische Kirche hat die schöne deutsche Religion sozusagen zerstört. Historisch nicht haltbar, schon die alten Germanen haben Hexen verbrannt. Aber das war die Idee. Und diese Rede von den weisen Frauen, die so gut waren und nichts Böses wollten und so weiter, das hält sich. Ja? Aber es kommt aus dieser Quelle. Ja? Das ist natürlich als historische Studie dahergekommen, hat furchtbar wissenschaftlich ausgeschaut, es war aber reine Propaganda. Ja? Auch wenn es viele historische Dinge wirklich aufgearbeitet hat. Also wie gesagt, diese einzelnen Hexenprozesse, diese Kartei, die es da noch gibt und so weiter, das ist schon eine belegt und so weiter, aber man hat sie eben mit einer gewissen Stoßrichtung verfolgt, diese Forschung, die war nicht wertfrei. Ja. Man wollte damit eben Propaganda betreiben. Kleine Nebenbemerkung, die ganz originell ist. Die Wissenschaftler, die damit beauftragt waren, wollten sich beliebt Kind machen beim Heinrich Himmler. Also hat man ihm auch nachgewiesen, dass der Heinrich Himmler selbst von einer Hexe abstammt. Und das hat ihm also sehr gut gefallen. Ja. Wie also wird heute sozusagen die Hexenverfolgung bewertet? Ich finde es auffällig, dass heute noch wirklich ungeprüft vieles übernommen wird, was eben beispielsweise aus der nationalsozialistischen oder auch davor schon sehr liberalen, antiklerikalen Propaganda sozusagen vorgebracht worden ist, also wo es nicht um historische Quellen geht, sondern sozusagen der katholischen Kirche etwas anzuhängen, ungeprüft. Ja, sobald man sich historisch wirklich damit beschäftigt, kommt man zu anderen Ergebnissen. Moderne Strömungen haben das aufgenommen, wo man sich denkt, dass die was mit dem Nazis am Hut haben, aber diese Rede von den weisen Frauen, die nur Gutes wollten und so weiter, und dann von der Kirche furchtbar unterdrückt worden sind, weil man Angst gehabt hat vor ihrem geheimen Wissen und so weiter, das hat man also mit Begeisterung in den 60er, 70er Jahren im Feminismus dann wieder aufgenommen und verwendet. Ja. Also heute gibt es das oft wieder verbreitet, da gibt es dann viele Gruppen auch, gerade aus der Esoterik, die bezeichnen sich auch sehr stolz, wir sind die neuen Hexen und wir treffen uns zum Hexensabbat und weiß ich was. Also irgendwie geht man dieser Propaganda dann heute auf eine andere Weise auf den Leim. Auch spannend zu sehen, auch wenn es sehr tragisch ist, wir reden immer von finsterem Mittelalter eben nicht, aber wenn wir jetzt wissen von der frühen Neuzeit, in der also wirklich viele, viele Menschen, also 40.000 bis 60.000 sind ja nicht wenige, Opfer dieses Hexenwahns geworden sind. Seit 1960 sind vermutlich mehr Menschen wegen Hexerei hingerichtet worden als damals. Auch heute gibt es echte Hexenverfolgung, nämlich in Ländern wie Afrika oder Asien und so weiter, wo das noch wirklich der Glaube daran da ist. Und interessanterweise seit Ende der Kolonialzeit tatsächlich Eingang gefunden hat, auch in staatliche Gesetzgebung. Es gibt in afrikanischen Staaten tatsächlich Gesetze, die die Hexerei behandeln. Oft mit dem Ziel, es einzudämmen, also genau dieselben Ziele zu verfolgen. Die Leute glauben daran, es findet statt und bevor irgendjemand irgendwo einfach den Nachbarn umbringt, machen wir lieber ein Gesetz, damit es ein Verfahren darüber geben kann. Aber es gibt Gesetze, die sich sozusagen mit Hexerei beschäftigen. Aber wie gesagt, sehr oft endet das sehr fatal für die beschuldigt werden. Es gibt richtig epidemische Hexenjagden, sind bekannt aus Indonesien, Indien, Südamerika. Auch in den arabischen Staaten kommt das vor. Also glauben wir gar nicht, dass wir immer so furchtbar aufgeklärt sind und heute das alles nicht mehr stattfindet. Schauen wir nicht immer nur schockiert auf vergangene Zeiten, wie furchtbar Menschen damals waren und andere gefoltert haben. Es ist im 21. Jahrhundert passiert, wie wir gerade in den Nachrichten erfahren konnten, mit Genehmigung der höchsten Spitzen eines demokratischen Staates, ja, wie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es gibt in vielen, vielen Staaten, mit denen man völlig selbstverständlich Umgang hat, selbstverständlich Folter nach wie vor. Es werden Menschen verfolgt, auch nach wie vor mit solchen Anklagen. Ich glaube, der schönste Schutz wäre, wenn wir uns wirklich auf das besinnen würden, was unser Glaube uns lehrt, nämlich nicht nur der liebevolle Umgang miteinander, sondern wirklich auch eine sehr nüchterne Betrachtung der geistlichen Welt. Davon lebt nämlich die katholische Theologie, dass man nicht sich irgendwelchen Zeitströmungen hingibt und sich vor der Gesellschaft hertreiben lässt, in welche Richtung es auch immer gehen mag, sondern dass man wirklich nüchtern Dinge beurteilt aus den Quellen, die wir haben, die Tradition der Kirche, die Heilige Schrift, die Lehre der Kirche, um heute, in welcher Form es immer daherkommt, nicht wieder ähnlichen grässlichen Dingen aufzusitzen.